Kapitel 6. Wir haben letztes Mal schon ein bisschen darüber geredet. Es geht um Fallschirm und um Projektionen, und deswegen steige ich jetzt auch direkt ein mit einer Definition und wie so oft wird alles von Bildchen begleitet. Ich nehme als Beispiel ein Kopfsitterkammern-System, das sehr übersichtlich ist, nämlich für Synthmai. Und ich markiere jetzt mal die unterschiedlichen Farben, indem ich dickere und dünnere Striche mache. Wenn wir später Farben haben wollen, dann werde ich Farben benutzen. Aber so haben wir erstmal wieder eine Veranschaulichung, damit wir dann gleich bei allem, was ich anschreibe, einfach gucken können, wie sieht das aus. In unserem Kammern-System mit den üblichen Voraussetzungen. Ich werde jetzt immer Voraussetzung 4.2 mit dabei haben. Und dann habe ich eine Wurzel Alpha. S die dazugehörige Spiegelung. Da haben wir letztes Mal Notation für Ref, Reflexion. Bezogen auf Sigma für die Wurzel Alpha. Da gibt es, wenn ich mit einer Wurzel anfange, genau eine Spiegelung, die dazugehört. Die nenne ich jetzt S. Und jetzt definiere ich eine Abbildung wie folgt. Die kriegt so einen komischen, ja, ich denke, das ist ein Rho, so ein großer Buchstaben. Rho, ich schreibe das mal so. Rho Index Alpha von X. X ist eine Kammer. Für alle X ist Sigma sei. Rho Alpha von X definiert wie folgt. Und es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. X könnte in der Wurzel Alpha liegen, dann bleibt X fest. Könnte in der anderen Wurzel liegen, minus Alpha, und dann wird x mit der Spiegelung s abgebildet. Gut, dann erinnern wir uns erstmal ganz viel Zeug und dann veranschaulichen wir, was da los ist. Erinnern sollten wir uns zum Beispiel daran, dass eine Spiegelung unser Kammern-System in zwei genau gleich große Teile teilt. Die beiden Wurzeln, und wenn jetzt die eine Alpha heißt, dann heißt die andere Minus Alpha. Und da die Sigma partitionieren, liegt jetzt jede Kammer in Alpha oder in Minus Alpha. Und das bedeutet, dass wir für jedes X auf Sigma sagen können, wohin es unter Rho Alpha abgebildet wird. Es ist also tatsächlich eine Abbildung. Für jedes X auf Sigma können wir sagen, was passiert. Für jedes X gibt es auch nur genau eine Möglichkeit, wohin wir abbilden können. Nämlich auf x selbst oder auf s mal x, je nachdem, wo x liegt. Und jetzt gucken wir mal unserem Beispiel. Ich male mal Wurzeln ein. Sagen wir mal, die drei hier unten sind Alpha. Entschuldigung. Ich muss niesen. Hier habe ich meine beiden Mauerkanten und dann male ich jetzt mal das durch, was aussieht wie eine Spiegelachse, damit wir sehen können, dass wir hier unten die Wurzel Alpha haben und hier oben die Wurzel Minus Alpha. Und dann betrachten wir mal die beiden Fälle. Im ersten Fall ist x meinetwegen diese Kammer hier. Wir sind also in Alpha und Rho macht nichts. Genauso bei den beiden hier unten. Rho macht nichts. Bei den Kammern hier oben, die aus Minus Alpha kommen, da bilden wir mit Rho ab, indem wir mit der Spiegelung S von links multiplizieren. Und dann gucken wir jetzt mal jeweils, was da passiert. Wenn ich diese Kammer hier aus Minus Alpha mit der Spiegelung abbilde, dann lande ich genau auf der anderen Seite der Mauer. Insbesondere haben die beiden Kammern hier das gleiche Bild unter Rho. Was passiert hier, wenn ich spiegele? Na, dann lande ich hier gegenüber. Das heißt, diese beiden Kammern haben auch das gleiche Bild unter Rho und genauso hier drüben auf der anderen Mauerkante. Das heißt also, dass wir hier zwei Beobachtungen machen. Beobachtung 1, alles was in Alpha liegt, bleibt einfach fest. Alles was in Minus Alpha liegt, wird quasi rübergeklappt und insbesondere finden wir immer Pärchen von Kammern, die das gleiche Bild haben. Wir sehen also sofort, dass diese Abbildung Rho weder injektiv noch subjektiv ist. Und das heißt Faltung. Rho Alpha heißt Faltung bezüglich Alpha oder bezüglich S
oder bezüglich der Mauer, völlig egal.
Wir schreiben jetzt einfach Alpha unten dran, wenn wir so angefangen haben. Aber worauf man sich da bezieht, ist egal, weil wir ja festgehalten haben letztes Mal, dass es absolut gleichgültig ist, ob ich mit der Spiegelung anfange oder mit einer der beiden Wurzeln oder mit einer Mauerkante. Alles bestimmt sich gegenseitig immer eindeutig. Wo Alpha ist Faltung zu Alpha. Und ich schreibe einfach mal dazu. Oder M Alpha oder S. Oder wenn uns noch was einfällt, können wir dann was anderes schreiben. Solange wir diese Abbildungsvorschrift hinschreiben können, ist alles klar. Bemerkung. Denn das Bild ist genau Alpha. Naja, es liegt in Alpha, weil wir, wenn wir in Alpha starten, da bleiben und weil wir, wenn wir in Minus Alpha starten, nach Alpha hinein abbilden. Das heißt, wir sind auf jeden Fall innerhalb von Alpha und wir bekommen jede Kammer aus Alpha, weil ja jede Kammer aus Alpha auf sich selbst abgebildet wird. Deswegen wird auch wirklich alles in Alpha getroffen. Jedes Element aus Alpha ist ein Bild. Und wir haben gerade ein Beispiel gesehen, wie es passiert, dass zwei verschiedene Kammern das gleiche Bild haben. Also halten wir das jetzt auch nochmal fest, wie das genau ist. Wenn man dann, wenn ich eine Kammer habe, x, dann kann ich mir das Bild unter der Spiegelung anschauen. Und diese beiden werden dann das gleiche Bild haben unter der Faltung. Warum? Naja, weil von den Kammern x und s mal x genau eine in Alpha liegt und genau eine in Minus Alpha. Und wir haben gerade festgestellt, dass wenn die so liegen, einmal in Alpha, einmal in Minus Alpha und die eine, und wenn die Spiegelung sie vertauscht, so kann ich es am einfachsten sagen, dann bleibt halt genau die eine fest und die andere wird dahin abgebildet. Also von Minus Alpha nach Alpha. Das gleiche Bild unter O-Alpha. Damit haben wir jetzt schon ein bisschen was gelernt und das hilft uns, wenn wir das erste Lemma beweisen wollen, mit haufenweise kleinen Eigenschaften. Manches steht dann so ähnlich nochmal da, aber halt zitierbar, wie wir das gerade schon festgehalten haben, teilweise nochmal ein Beispiel. Und das ist Lemma 6. Faltung haben, die nenne ich jetzt einfach nur O. Wir brauchen eine Farbe und wir brauchen eine Kammer. So, also von allem etwas. Die Zutaten sind. Und jetzt bitte noch den Backofen vorheizen. Skelette 4,2, einfach eine Wurzel, X auf Sigma, I eine Farbe und mit O kürzen die Faltung zu Alpha ab. Dann kommen hier drei Eigenschaften. Na, das eine ist über den Gucken. Roh eingeschränkt auf Alpha ist die identische Abbildung auf Alpha. Und Roh eingeschränkt auf Minus Alpha ist die Spiegelung. Die schreibe ich jetzt mal hin, die hat noch keinen Namen. Aber es gibt ja zu Alpha eine Spiegelung, die haben wir vorhin S genannt und genau die meine ich hier. Dann gehen wir kurz hier ins Beispiel. Wir haben ja Nachbarschaft und wir haben seine Farbe. Ich benutze jetzt mal dieses I hier drüben als Farbe, und zwar als Farbe für die einfache Kante. Dann habe ich hier zum Beispiel so zwei Benachbarte. Die nenne ich jetzt mal kurz X und X mal I, denn so entsteht ja Nachbarschaft in unserem Kammernsystem. Jetzt habe ich also an dieser Kante die Farbe I. So, die sind benachbart, und wenn ich jetzt schaue, was die Falte macht, dann bleiben die beiden einfach fest. Und sie bleiben auch unterschiedlich, und dann bleiben sie eben benachbart. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten, wie kann man benachbart sein können. Und dann könnte beim Falten auch was anderes passieren, einfach weil die Faltung ja nicht injektiv ist. So, hier haben wir einen Fall, wo nach dem Falten alles ist wie vorher. Genauso könnten wir aber auch hier drüben gucken. Ich nehme mal eine andere Bezeichnung, Y und Y, gleiche Farbe. Wenn ich da falte, dann falte ich ja so hier rüber. Das heißt, die Bilder sind unterschiedlich und auch immer noch nicht benachbart. Heißt also, es passiert nicht dasselbe, aber trotzdem stimmt es noch, dass man hinterher noch nie benachbart ist, wenn man es vorher war. Kann überhaupt schief gehen, dass man nie benachbart war und dann hinterher nicht mehr nie benachbart ist? Oder, also kann das passieren? Kann also das, was wir gerade gesehen haben, schief gehen, so wollte ich das sagen. Na, schauen wir mal die dritte Kante an, die wir noch haben mit der Farbe I. Das ist eine Mauerkante, und wie wir schon gesehen haben, passiert an der Mauer, da passieren interessante Dinge. Einfach weil da die beiden Wurzeln aufeinandertreffen. Hier haben wir jetzt eine Kammer in Alpha und eine in Minus Alpha. Die werden von der Spiegelung vertauscht und deswegen bei der Faltung aufeinander abgebildet. Die sind also hinterher deshalb nicht mehr benachbart, weil sie gleich sind. Das ist der Unfall, der passieren kann. Und so möchte ich motivieren, was in den Teilen B und C steht. Falls nämlich die Bilder von X und XRI, ach genau, ganz ungewöhnlich für mich, ich schreibe die Faltung von links als Abbildung. Hat jetzt niemand gezuckt, weil es ja oft so gemacht wird, dass Abbildungen von links kommen. Bei mir kommen sie häufig von rechts, rechts oben. Stehen sie wie ein Exponent dran, aber in dieser Vorlesung gibt es Situationen, in denen es sinnvoller ist, die Abbildung nach links zu schreiben. Einfach weil wir manchmal die Wirkung der Gruppe haben und noch eine andere Abbildung, und dann können wir so alles besser auseinanderhalten. Falls O von X ungleich O von X mal I ist, falls also diese beiden Nachbarn auf unterschiedliche Kammern abgebildet werden von der Faltung, dann sind die benachbart. So, ich schreibe jetzt mal mit der Nachbarschaftsnotation. Dann gilt Rho x ist i benachbart zu x mal i. Mit unserer üblichen Notation. Und jetzt kommt der andere Fall. Und das möchte ich stark formulieren. Also nicht nur, falls die gleich sind, na dann irgendwas, sondern ich möchte sagen, wann genau die gleich sind. Die sind nämlich genau dann gleich, wenn die Kante, die wir da vorher gesehen haben, mit der Farbe I, eine Mauerkante war. O von X ist das gleiche wie O von XRI. Genau dann, wenn die Kante X, XRI auf der Mauer liegt. Das heißt also, dass das, was wir im Beispiel gesehen haben, allgemein stimmt. Man hat für solche Kanten immer nur zwei Möglichkeiten. Alles, was beteiligt ist, liegt in Alpha, dann passiert nichts. Oder alles, was beteiligt ist, liegt in Minus Alpha, dann wird man so rübergeklappt. Oder die Kante liegt auf der Mauer. So, das heißt auch, dass sich das alles quasi selber beweist, denn wir haben die ganzen Ideen schon gesehen. Dann kann ich mich beim Aufschreiben vielleicht kurz fassen. Das hat sie gestern auch schon gemacht. Das ist tatsächlich so ein Winterphänomen. Gerade kalt wird, verhält es sich ein bisschen anders als im Sommer. Ich möchte mal den I-Nachbarn von X mit Y bezeichnen. Und ich möchte der Spiegelung auch einen Namen geben.
Und ich denke, dass Teil A, so wie es da steht, in Ordnung ist und dass ich das gar nicht separat begründen muss, oder? Denn da wenden wir einfach an, was in der Definition der Faltung steht. Die Faltung macht nichts, wenn ich in Alpha liege, das heißt, da bewirke ich die identische Abbildung. Und die Faltung bewirkt genau die Spiegelung, wenn ich in Minus Alpha liege. Das ist einfach eine Definition. So, und jetzt kommen B und C. Und dann machen wir jetzt einfach eine Falterscheidung. Wir gucken X und Y an und schauen, ob sie das gleiche oder unterschiedliche Bilder haben. Und dann beweisen wir dadurch B und C. So, B und C. Dann fangen wir an. Erster Fall. X und Y bilden eine Kante, das sollten wir nicht vergessen, die sind I-benachbart. Dann folgt daraus, dass die Faltungsbilder unterschiedlich sind, dass das keine Mauerkante sein kann. Das Argument kommt gleich nochmal, wenn wir dann explizit bei C sind, aber für den Moment möchte ich einfach nur festhalten, falls die Kante X und Y eine Mauerkante wäre, dann wäre das, was hier steht, nicht möglich, dann hätten X und Y das gleiche. Und jetzt hatten wir ein Lemma, das uns genau sagt, wann wir eine Mauerkante haben. Ich schaue nur kurz nach der Nummer des Lemmas. Das war in Kapitel 5 und zwar Lemma 5.9. In Lemma 5.9 steht, dass eine Kante genau dann auf der Mauer liegt, wenn die beteiligten Kammern in verschiedenen Wurzeln sind. Also liegt sie in der gleichen, aber es gibt ja zwei. Die können jetzt beide in Alpha liegen oder beide in Minus Alpha. Deswegen habe ich jetzt Fall 1a, X und Y sind Alpha. Dann passiert beim Falten nichts. Die waren vorher eben Nachbar, dann sind sie hinterher auch eben Nachbar. Und jetzt kommt der Fall 1b. Dann erinnern wir uns, was da passiert. In der Definition steht, wenn ich aus Minus Alpha komme, dann werde ich beim Falten mit der Spiegelung abgebildet. Das heißt, jetzt ist O von X gleich S mal X und O von Y ist S mal Y. Und wir erinnern uns, dass eine Spiegelung ja einfach die Multiplikation von links mit diesem festen Gruppenelement S ist und dass wir uns überlegt hatten, dass das ein Automorphismus des Kammernsystems ist, der Nachbarschaft nicht nur erhält, sondern auch die Farbe erhält. Denn benachbart zu sein heißt ja einfach nur, dass ich von der einen Kammer zur anderen komme, indem ich von rechts mit dem farblich passenden Erzeuger multipliziere. Und wenn ich dann beide Leute von links mit S verknüpfe, dann bleibt diese Beziehung erhalten. Schreibe ich also nochmal zu, damit wir wissen, S mal X ist I benachbart zu S mal Y. Auch in diesem Fall stimmt es also, dass die I-Nachbarschaft erhalten bleibt und das war der Fall, dass X und Y verschiedene Bilder haben unter der Faltung. Dann kommt jetzt der zweite Fall, wo die Bilder gleich sind. Den schauen wir uns an und werden jetzt schlussfolgern, dass das dann eine Mauerkante ist, die Kante XY. Damit haben wir dann die eine Richtung von C. B haben wir jetzt schon vollständig bewiesen und der zweite Fall ist jetzt dazu da, C anzugucken.
die eine Richtung, sehen wir dann alle gleich, dann kommen wir die andere. So, Rho von x ist das gleiche wie Rho von y. Ja, wie kann das denn passieren, wenn x und y verschieden sind? Naja, falls die beide in der gleichen Wurzel liegen, wir können ja auch wieder mal im Kopf die Fälle durchgehen und dann schaue ich gleich, wie ich anschreibe. Wenn x und y in der gleichen Wurzel liegen, zum Beispiel in Alpha, dann würde ja die Faltung die identische Abbildung bewirken. Das heißt, aus dem Verschiedensein vorher, die sind ja verschieden, sind ja i-benachbart, würde folgen, dass die auch hinterher verschieden sind. Das geht also nicht. Genauso, wenn sie in minus Alpha lägen. Die sind verschieden, die sind nie benachbart. Wenn sie in minus Alpha lägen, dann würden sie ja gefaltet, indem sie mit der Spiegelung abgebildet werden. Wir haben uns gerade überlegt, dass die Spiegelung die i-Nachbarschaft erhält. Insbesondere sind sie dann hinterher nicht gleich. Das heißt, dass also diese Gleichheit nur passieren kann, und hier haben wir Teil A benutzt, wenn die in verschiedenen Wurzeln liegen. Deswegen schreibe ich jetzt so ein OBA. Sei x ist Alpha. Na, dann haben wir jetzt eine Kante, nämlich die Kante xy mit der Farbe i, bei der die beteiligten Kammern in verschiedenen Wurzeln liegen. Und das gleiche Lemma, nämlich Lemma 5, 9 von vorhin, sagt uns, dass dann diese Kante auf der Mauer liegt. Dass xy eine Mauerkante ist. Das gleiche Lemma, Lemma 5, 9 sagt dann, x und y liegen in verschiedenen Wurzeln. Dann haben wir wieder zwei Fälle und ich mache wieder nur einen, aber diesmal den anderen. Diesmal liegt nicht x in Alpha, sondern y und x liegt in minus Alpha. Naja, und dann kommt Teil A, wie abgebildet wird, und wir sehen, wir haben das gleiche Bild. Fertig. Genau, hätten wir nicht so viel hinschreiben müssen. Aber hey, Faltungen sind neu. Vertauscht werden, deswegen ist y das gleiche wie s mal x. Aber s ist auch das, was die Faltung auf der Wurzel minus alpha macht, und deswegen ist s mal x das gleiche wie rho von x. Hier habe ich jetzt also zweimal Teil A benutzt, und dann habe ich hier in der Mitte benutzt, dass s y einmal Und das war das erste Fenlemma.
Das bestätigt alles, was wir in unserem winzigen Beispiel gesehen haben. Das ist toll, oder? Das Beispiel ist so winzig, aber man kann alle Effekte schon da sehen. Wenn wir jetzt über Residuen sprechen, gut, die einzigen Spannenden da sind die von Rang 1, aber auch da können wir alles beobachten, was so los ist. Genau, da hatte ich zurückgeblättert zu dem Lemma. Alles, was ich da noch kommentieren wollte, habe ich vorher schon gesagt. Dann überlegen wir uns als nächstes, dass Wurzeln konvex sind.
Damit meine ich, dass der von den Kammern, die in einer Wurzel liegen, erzeugte Teilgraph des Kammernsystems konvex ist. Und ich wiederhole gleich nochmal, was das bedeutet. Und schreibe einfach mal so hin. Wurzeln sind konvex. Was es genau bedeutet, sage ich jetzt nochmal und auch, was wir dafür zeigen müssen, bevor wir an den Beweis gehen.
Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen zu schnell. Aber kurz, warte nicht, ein bisschen zu schnell, oder?
Ein bisschen, aber es geht.
Das knuspert euch voll ins Aufnahmegerät.
Das muss ich gar nicht nennen.
So. Was machen wir?
Erstmal überlegen wir uns, welche Definition von Konvexität hier sinnvoll ist. In einem Graphen würde ich sagen, dass eine Menge von Ecken konvex ist, wenn der davon erzeugte Teilgraph, darüber haben wir gesprochen, da wissen wir, was das ist, folgende Eigenschaft hat. Immer dann, wenn ich zwei Ecken aus der Teilmenge, mit der ich angefangen habe, hernehme und dann im erzeugten Teilgraph einen Weg, einen möglichst kurzen Weg laufe von der einen Ecke zur anderen, dann muss es so sein, dass alles, was ich unterwegs durchlaufe, in dem erzeugten Teilgraph liegt. Wenn das so ist, dann nenne ich die Teilmenge konvex. Und können wir genauso hier benutzen, denn wir haben ja bei Kammernsystemen angefangen mit einem Graphen. Das heißt, dass alles, was ich gerade erzählt habe, da eine Bedeutung hat. Wir wissen, was eine Teilmenge ist, wir wissen, was der erzeugte Teilgraph ist, wir wissen, was Nachbarschaft ist, das mit den Farben wird alles erhalten und wir wissen, was möglichst kurze Wege sind, also minimale Galerien. Wunderbar. Wir müssen uns also jetzt einfach nur eine Wurzel schnappen, nennen wir sie Alpha, zwei Kammern, nennen wir sie X und Y, eine minimale Galerie, nennen wir sie Gamma, und dann müssen wir uns einfach alles angucken, was wir unterwegs durchschreiben und müssen zeigen, dass es in der gleichen Wurzel ist. So, das ist bestimmt kein Problem.
Wir jemals die Wurzel Alpha verlassen können. Wir haben mal angenommen, wir verlassen die da irgendwo. Dann gibt es da also irgendeine Stelle, xi,
bei der wir dann danach in der anderen Wurzel sind, das heißt, dass wir benachbarte Kammern haben, die in verschiedenen Wurzeln sind und wir wissen, dass solche Kanten Mauerkanten sind. Heißt also, wenn wir zwischendurch bei dieser minimalen Galerie mal die Wurzel Alpha verließen, dann müssten wir die Mauer kreuzen. Aber wie war es nochmal? Woher kam denn die Definition einer Wurzel? Die Wurzel Alpha besteht doch genau aus allen Kammern, die, wenn ich jetzt mal mit x anfange, in der gleichen Klasse liegen wie x, bezogen auf die Relation, man braucht bei Galerien eine gerade Anzahl von Mauerkreuzungen. Das Ganze kommt ja von der Spiegelung. Also Alpha, die Wurzel, mit der wir angefangen haben, hat eine Spiegelung, die dazu gehört. Bezüglich dieser Spiegelung habe ich eine Mauer und bezogen auf die Mauer und Mauerkreuzungen habe ich eine Äquivalenzrelation. Und zwei Kammern liegen in der gleichen Klasse genau dann, wenn man bei jeder Galerie die Mauer gerade oft kreuzt. Bei minimalen Galerien haben wir uns überlegt, dass dann also null Kreuzungen nötig sind. Und so ist das hier. X und Y kommen aus der gleichen Wurzel, die kommen also aus der gleichen Klasse, bezogen auf die Relation, die ich gerade wiederholt habe. Bei minimalen Galerien kreuzen wir die Mauer da einfach gar nicht. Gamma darf also die Mauer nicht kreuzen und das bedeutet dann, dass keine der beteiligten Kammern in der anderen Wurzel liegen kann, denn wenn sie da doch drin läge, würde ja eine Kante zustande kommen, wo die beiden Kammern in verschiedenen Wurzeln lägen und das sind genau die Mauerkanten. Das war's schon. Das heißt, hier sammeln wir jetzt einfach nur so ein paar Definitionen ein und das Lemma mit den minimalen Galerien, die Mauer höchstens einmal kreuzen. Da brauche ich jetzt kurz die Nummer und dann schreibe ich das auf. Lemma 5,5 ist das, was ich hier benutze. Nach Definition von Wurzeln kann Gamma die Mauer M Alpha, die Mauer M Alpha nicht kreuzen. Und jetzt kommt das Lemma von vorhin, Lemma 9. Knusper, knusper. Nein, das nächste Lemma ist lang. Da muss ich was falsch. Das ist lang, aber irgendwie auch anschaulich. Ich werde mal versuchen, das da gleich oben in die kleine Zeichnung reinzumalen, was da los ist. Das ist ein bisschen ambitioniert, aber hey, da sind wir hier. Da brauche ich eine bestimmte Farbe. Wenn wir jetzt ein bisschen geübt haben. Übrigens haben wir gerade die Zeichnung nicht benutzt. Dieses Lemma hätten wir auch schon woanders beweisen können. Aber eigentlich ist jetzt Thema, dass wir mit dem Konzept der Faltung arbeiten und damit Sachen beweisen. Ja, doch, das Lemma 6,3 sollte hier stehen. Da geht es wieder um diese Wurzeln, die wir charakterisieren, indem wir mit einer Mauerkante anfangen. Das war diese Notation mit so benachbarten Kammern und dann hatten wir so Sigma, die eine ohne die andere. Das war eine Notation für Wurzeln, die wir definiert haben über benachbarte Kammern, wo dann die eine Wurzel aus den Leuten bestand, die näher dran sind an der einen als an der anderen und die gegenüberliegende Wurzel bestand aus genau den anderen Kammern. Das Konzept, das kommt jetzt mehr in einer Lemma 3. Gelte 4,2. 1 bis xn. Und das soll jetzt so sein, dass die erste Kammer x heißt und die letzte Kammer y, so ähnlich wie gerade. Aber ich starte bei x1 und die Galerie, die dadurch beschrieben wird, soll minimal sein. Das heißt, ich nehme eine Notation her, die so ähnlich aussieht wie gerade. Würde früher wieder kommen. Die nächsten beiden Resultate stehen zusammen mit Lemma 6.2 unter der Überschrift. Wir haben die Faltung gerade eingeführt, aber vergessen Sie jetzt mal kurz, beweisen Dinge und dann fließt alles zusammen. Also Faltung plus vorbereitetes Zeug. Das ist witzig. Ich war sehr sicher, dass zwischendurch die Faltung da schon wieder reinkommt, aber nein, das ist elementar. Und ja, doch, ich kann mich jetzt auch erinnern, dass ich vorher überlegt hatte, das umzukopieren, aber ich habe es dann nicht gemacht, weil diese Sachen jetzt eigentlich so schön dahin führen zu dem nächsten Hauptresultat. Ich habe letztes Mal ja auch schon angedeutet, was ungefähr kommt. Hier ist die Notation, wir haben unsere minimale Galerie und jetzt schaue ich mir nacheinander die Wurzeln an, die definiert sind durch die einzelnen Kanten, die wir hier durchlaufen. Das heißt, ich gucke mir jetzt das Paar von Wurzeln an, das durch die benachbarten Kammern x1 und x2 definiert wird. Einmal die Leute, die näher dran sind, x1, so, dann habe ich die nächste Kante, x2, x3, da kann ich das wieder machen, da kriege ich wieder zwei Wurzeln. So, und dann kann ich das durchlaufen bis zum Ende, das heißt, da kriege ich dann mehrere Wurzeln, die immer durch diese Kanten, die ich hier durchschreite, definiert sind. Und wir behaupten jetzt, dass die erstens paarweise verschieden sind und dass das zweitens genau die Wurzeln sind in Sigma, die x enthalten, aber nicht y. Wir fangen vorne an mit der Wurzel, die x1 enthält, aber nicht x2. Dann gehen wir weiter. Als nächstes kommt die Wurzel, die x2 enthält, aber nicht x3. Blablabla. Hier am Ende steht die Wurzel, die xn-1 enthält, aber nicht xn, also y. Und ich behaupte, dass die paarweise verschieden sind. Und dies sind genau die Wurzeln von Sigma, die x enthalten, aber nicht y. Und jetzt möchte ich in mein Beispiel malen und das da ein bisschen veranschaulichen. So, ich schnappe mir mal Blau und Rot und dann haben wir da noch die weißen Kanten. Ja, okay, bei den Kanten lasse ich das so, da benutze ich keine Farbe. Ich benutze die Farben für die verschiedenen Möglichkeiten, Wurzeln zu kennzeichnen. Und ich werde das in 20 Sekunden bereuen, bin ich ganz sicher, aber fangen wir an. Wir haben hier die erste Aufteilung in zwei Wurzeln mit der gestrichelten Linie, das lasse ich alles so. Und entscheide mich aber jetzt mal für zwei Kammern. Für zwei Kammern, auf die ich das jetzt anwenden möchte, die also die Rolle von x bzw. y spielen sollen. Schnappe ich mir hier mal so ein zutrauliches helles Grün. Nehmen wir doch mal, hier, da steht schon x dran. Und die andere soll aber weiter weg sein. Ich nehme mal die, die hier auf der anderen Seite liegt. Das soll mal mein y sein. So, der ganze Rest kommt weg. Und jetzt überlegen wir mal. Ich sehe zwei Möglichkeiten, wie man da jetzt in die normale Galerie langlaufen kann. Völlig egal, laufen wir mal unten rum. Das heißt, dann haben wir hier jetzt x, was das gleiche ist wie x1. Hier haben wir x2, hier haben wir x3 und hier ist dann x4, was das gleiche ist wie y. Und wie sehen jetzt diese Wurzeln aus, die wir da hingeschrieben haben? Die eine sehen wir quasi schon. Ne? Wir haben hier jetzt schon eine, die x3 enthält, aber nicht x4, also y. Das heißt, die letzte von denen, die haben wir schon gefunden. Jetzt brauchen wir noch eine, die x2 enthält, aber nicht x3. Dann kann ich ja hier eine Mauerkante definieren. Und dann habe ich hier schon meine Spiegelachse anschaulich gesprochen. Das wäre also die nächste. Damit verarzte ich diesen Teil der Galerie. Und dann brauche ich für den Anfang der Galerie noch was. Das heißt, ich brauche eine Wurzel, die x enthält, aber nicht x2. Und dann benutze ich das als Mauerkante und ziehe hier meine Mauerlinie durch. So. Und jetzt gucken wir mal. Tatsächlich sehen wir gar nicht so viel mehr Möglichkeiten, wie man Wurzeln gestalten könnte in diesem kleinen Kammersystem. Aber tatsächlich haben wir jetzt drei Wurzeln gefunden, nämlich diese hier oben, die x enthält und nicht y. Y ist gegenüber. Dann haben wir hier die nächste links von der blauen Linie, wo x drin liegt, aber nicht y. Und dann haben wir die schräg unten von der weißen Linie, wo auch x drin liegt und nicht y. Und das sind alle. Denn wir können jetzt versuchen, noch andere Wurzeln zu finden und dann können wir quasi noch die Perspektive wechseln, also was Alpha oder Minus Alpha ist. Aber es wird, hier ist es tatsächlich so, wenn wir da drauf gucken, dass es uns nie gelingt, eine Wurzel zu finden, in der x und y zusammen drin liegen. Was interessant ist, das sollten wir kurz festhalten als Beobachtung. Vielleicht sehen wir später, woran das liegt. Ja, aber jetzt haben wir erstmal veranschaulicht, was da passiert, indem wir nacheinander so geguckt haben, okay, wie müssen da jetzt die Wurzeln liegen, damit das so klappt, und haben wirklich genau diese drei gefunden entlang der Galerie. So, als Veranschaulichung. Und wir behaupten hier, dass es allgemein immer paarweise verschiedene Wurzeln sind, da drüben war das so, und dass es genau die Wurzeln sind, die x enthalten, aber nicht y. Das beweisen wir jetzt. Hier, bei dem Bild. Dass sie paarweise verschieden sind, kann man meiner Meinung nach sofort an der Definition erkennen. Denn wenn da zwei gleich wären, na okay, bei Benachbarten kann man es sofort sehen, dass sie verschieden sind. Wenn die weiter auseinander sind, ist es vielleicht nicht so offensichtlich. Zum Beispiel könnte man sich ja fragen, ob vielleicht die erste und die letzte übereinstimmen. Da gibt es erstmal keinen offensichtlichen Grund, der dagegen spricht. Denn wir wissen ja nur bei der ersten, dass x1 drin liegt, aber nicht x2. Und bei der letzten, dass xn minus 1 drin liegt, aber nicht xn. Aber das hat irgendwie mit dem Anfang der Galerie nichts mehr zu tun. Erstmal. Deswegen ist es vielleicht nicht klar, dass die verschieden sind. Aber dann ein Lemma. Lemma 5L, das uns nämlich sagt, dass es immer nur genau eine Wurzel gibt, bei so einer Kante, die eine der beteiligten Kammern enthält und die andere nicht. Und die Kammern auf der minimalen Galerie sind ja paarweise verschieden. Und deswegen müssen, wenn ich da jetzt so entlang laufe, immer paarweise verschiedene Wurzeln rauskommen. Und ich gebe den Wurzeln jetzt mal Namen, weil wir die gleich noch öfter brauchen. Sind also die Wurzeln Alpha 1, das ist die erste, die enthält x1, dann enthält x2, die zweite, bis hin zu Alpha n minus 1, das ist die letzte, paarweise Wurzeln, die ich dadurch laufe, ist genau der Abstand von x zu y. Das schreibe ich immer noch mit dazu. Ihre Anzahl ist genau aber der Abstand x zu y, das können wir hier sehen, das ist n minus 1, weil die Galerie benannt ist von x1 bis xn und weil die Paare verschieden sind, wir haben also n minus 1 k. Insbesondere ist die Anzahl n minus 1, was das gleiche ist, der Abstand. Was wir jetzt noch zeigen müssen, ist diese Aussage hier in der Mitte, nämlich dass die Wurzeln, die da stehen, genau die Wurzeln sind von Sigma, die x enthalten, aber nicht y. Und um das zu machen, müssen wir uns jetzt irgendeine Wurzel schnappen, die x enthält, aber nicht y, und müssen zeigen, dass es dann eine von denen ist. Also gehen wir wieder in eine andere Zeichnung. Dass y dann in Minus verteilt. Was heißt das jetzt für unsere Galerie Gamma? Na, die Galerie Gamma startet bei x, das heißt, sie startet in der Wurzel Alpha 1. Da liegt x drin. Und sie startet auch in der Wurzel Beta, denn da liegt x drin. Aber sie kann jetzt dort nicht aufhören, denn wenn sie da aufhörte, sie hört ja y auf, dann wäre die Galerie gleichzeitig in Beta und in Minus Beta. Das geht natürlich nicht. Das heißt, es ist eine Galerie, die irgendwann zum ersten Mal die Wurzel Beta verlässt. Irgendwie muss sie ja rüberkommen auf die andere Seite, da wo y lebt. Heißt also, die zu der Wurzel Beta gehörige Mauer muss gekreuzt werden. Und, achso genau, Gamma war ja die minimale Galerie. Und jetzt kann ich wieder das Lemma verwenden von vorhin, Lemma von 5. Was sagt, dass minimale Galerien die Mauer 0 oder einmal kreuzen? Und jetzt sehen wir, die Mauer zu Beta muss einmal gekreuzt werden, also wird sie auch nur genau einmal gekreuzt, nicht noch öfter. Da Gamma minimal ist und die Mauer zu Beta kreuzt, gibt es genau eine Kreuzung. Es muss jetzt also so sein, dass wir hier bei x loslaufen und dann dass y wirklich direkt auf der anderen Seite ist, kann auch sein, dass x direkt an der Mauer liegt, völlig egal, aber wir gehen nicht mehr zurück, sondern wir haben hier nur diese genau eine Kreuzung und die muss ja jetzt irgendwo auf dieser Galerie passieren, sprich, es gibt jetzt genau einen Index i irgendwo unterwegs, derart, dass dann die Kante xi, xi plus 1 eine Mauerkante ist. Denn ein Adel wäre noch für die nächste Klammer, so dass xi, xi plus 1, diese einzige, so geht's, Mauertante ist. Das heißt, wir gehen von der Beta-Seite rüber auf die Minus-Beta-Seite. Und das sagt uns etwas darüber, wo die beteiligten Kammern liegen. Ansonsten wäre es ja nicht klar, ne? Wenn ich einfach nur sage Mauerkante, ist nicht klar, welche Kammer auf welcher Seite der Mauer liegt. Aber jetzt ist es klar, denn ich bin ja in Beta gestartet. Es gibt nur diese eine Kreuzung, also muss es eine Kreuzung von Beta nach Minus-Beta sein. Und deswegen muss jetzt hier die erste beteiligte Kammer xi in Beta liegen und die zweite xi plus 1 in Minus-Beta. Insbesondere haben wir jetzt schon wieder Lemma 5.9 benutzt, nämlich dass diese beiden Kammern da in verschiedenen Wurzeln liegen. Naja, aber jetzt ist schon alles klar, oder? Denn jetzt haben wir doch genau so eine Kante, bei der man dann die beteiligten Wurzeln definieren kann, so, dass die eine Wurzel aus allem besteht, was näher an xi liegt und die andere aus allem, was näher an xi plus 1 liegt. Aber das ist doch genau die Definition der Wurzel alpha i nach unserer Notation da oben. Das ist doch genau die Wurzel xi ohne xi plus 1. Fertig. So viele verschiedene Möglichkeiten überlegt haben, wie man Wurzeln charakterisieren kann. Dadurch haben wir jetzt, wenn wir da so drauf gucken und so eine Kante sehen, sofort die Möglichkeit zu sagen, ach so, ja, dann ist es dieses Paar von Wurzeln. Das kennen wir, das können wir genauso beschreiben. Und ich suche nochmal das Lemma raus, was ich da zitiert habe. Ich glaube, es ist das gleiche wie vorhin, 5.11, wo das drin steht. Genau, das war dieses Lemma, wo wir nochmal zusammengefasst haben, dass das alles eindeutig ist. Lemma 5.11. Sehr nützlich. Muss man sich jetzt nicht nochmal überlegen. Okay, das heißt dann das, dann die Anzahl, dann haben wir alles gesehen, was da steht und können als nächstes einen Satz beweisen. Ich denke, das ist dann auch das Ende. Für heute ist auch ein sehr schönes Ende. Danach kommen wir nämlich dann zur Projektion. Dann haben wir jetzt quasi genau die Hälfte dieses Kapitels erreicht. Ich brauche etwas Platz für den Satz. Und der Satz hat die gleiche Geschmacksrichtung. Da argumentieren wir entlang dieser Linien mit den Wurzeln und wie man die auf so verschiedene Arten beschreiben kann. Hier kommt der Satz. Sechs, vier unter den Voraussetzungen, die wir jetzt immer so haben. Zwei und das übliche Gedöns kann man sein. Jetzt passiert etwas Interessantes. Ich möchte mir die Menge aller Wurzeln angucken, die x und y gleichzeitig enthalten. Das haben wir gerade nicht gemacht. Gerade haben wir immer angefangen mit irgendwas ist enthalten und irgendwas anderes nicht. Diesmal sollen x und y dann beide drin liegen. S. Die Menge aller Wurzeln. Und jetzt gilt für jede Kammer, für alle Kammern U aus Sigma folgendes. Wir können jetzt entscheiden, ob diese Kammer auf einer minimalen Galerie liegt von x nach y. Mit Hilfe von diesem ganzen Wurzelgedöns. Die Kammer U liegt auf einer minimalen Galerie von x nach y. Genau dann, wenn sie in jeder Wurzel aus der Länge S liegt. Es existiert eine minimale Galerie von x nach y durch u, das meine ich, u liegt da drauf, genau dann, wenn u in jeder Wurzel erstmal so aus, als würden wir was völlig anderes machen als gerade. Außer, dass wir wieder über minimale Galerien und Wurzeln reden. Aber ansonsten wirkt es ja erstmal so ganz seltsam anders. Aber nein, nein, alles kommt wieder. 4. So, es gibt eine einfache und eine schwierigere Richtung. In meinen Augen ist es hier wirklich ziemlich deutlich, dass die eine Richtung quasi durch Hingucken passiert und bei der anderen muss ich arbeiten. Beginnen wir damit. Dass es eine minimale Galerie gibt von x nach y durch u. So, was ist dann los? Nehmen wir uns eine Wurzel aus S, einfach. X und Y sind beide drin. Wenn ich jetzt eine minimale Galerie langlaufe, dann bleibe ich komplett in der Wurzel Alpha. Das heißt, beim Durchlaufen durch U bin ich noch in Alpha, das heißt, U liegt in Alpha. So, das kann ich für jede Wurzel machen, die X und Y enthält, also für jedes Element von S. Immer dann, wenn ich eine minimale Galerie langlaufe, bleibe ich komplett in der Wurzel. Und da es möglich ist, dabei durch U zu laufen, muss man U in der gleichen Wurzel sein. Also folgt sofort aus der oberen Aussage die untere Aussage. Gut, das war die einfache Richtung. Falls U auf einer minimalen Galerie von X Sigma und eine Kammer. So, sei jetzt U aus Sigma und ich setze voraus, dass U in jeder Wurzel aus S liegt. Und jetzt muss ich irgendwie eine Galerie finden, von X nach Y, die minimal ist und auf der U liegt. Das muss ich mir jetzt irgendwie basteln. Ich definiere also einfach mal Mengen von Wurzeln. Das machen wir jetzt einfach die ganze Zeit. Ich fange an mit T. In Worten. T sei definiert. In Worten ist es einfacher. Als Menge aller Wurzeln von Sigma, die x enthalten, aber nicht y. So, das ist offensichtlich nicht s. Es ist einfach eine Menge von Wurzeln, über die wir aber was aussagen können, weil wir uns ja vorher im Lemma 6.3 um solche Wurzeln gekümmert haben. Das ist also t definiert als Menge aller Wurzeln. Abwandeln, denn die Idee wird jetzt sein, dieses Spiel nochmal zu spielen, und zwar einmal aus der Perspektive von X und U und dann nochmal aus der Perspektive von U und Y, denn in meinem Kopf habe ich jetzt ja, ich will es irgendwie schaffen, von X zu Y zu laufen, durch U, mit einer minimalen Galerie, und ich will irgendwie dieses Wurzelgedöns benutzen.
Aus Lemma 6.3, diese Idee, dass man so eine minimale Galerie langläuft und dann da diese Wurzeln unterwegs definiert. Und das versuche ich jetzt hier einzufangen. Daher kommen diese Mengen.
T1 ist die Menge aller Wurzeln in Sigma, die x enthalten, aber nicht u. Und dann kommt noch T2. Wohlgemerkt, ich sage hier, x soll drin liegen, u nicht und y ist mir egal. Und jetzt kommt T2. Da sage ich, u soll drin liegen, y doch nicht und x ist mir egal. So, also nochmal zur Wiederholung. Hier sind jetzt drei Mengen von Wurzeln, die immer irgendwas enthalten und irgendwas nicht. Das heißt, wir haben immer zwei von unseren drei interessanten Kammern, die wir da verarzten. Eine soll immer drin liegen, irgendeine andere nicht. Und die dritte ist uns egal, über die sagen wir jeweils nichts. Gut, dann schauen wir mal und versuchen irgendwie zu verstehen, wie diese Mengen von Wurzeln zusammenhängen und was die mit S zu tun haben. Fangen wir mal mit S an. Sei Alpha eine Wurzel und X und Y sollen da drin sein. Das heißt, wir haben hier eine Wurzel aus S. Und nach Voraussetzung liegt U in jeder Wurzel aus S, also ist jetzt U auch ein Alpha. Als nächstes möchte ich mir eine Wurzel Beta angucken aus der Menge T1. So, das war eine Zwischenbeobachtung. Hier kommt eine Wurzel Beta aus T1. Und ich habe ja vorhin gesagt, so ein bisschen flapsig, dass mir, wenn ich da diese Mengen von Wurzeln definiere mit Hilfe von zwei Kammern, dass mir die dritte dann immer egal ist. Und das stimmt im Prinzip auch. Aber trotzdem könnte es für uns ja interessant sein, zu gucken, ob wir über die dritte Kammer etwas sagen können. Denn egal, was wir hier machen, die Wurzeln, die wir uns da jeweils anschauen, unterteilen unser Kammernsystem in das, was in der Wurzel liegt und das, was in der gegenüberliegenden liegt. Und das heißt, dass bei der dritten Kammer, die wir da gerade nicht in der Definition stehen haben, es immer nur zwei Möglichkeiten gibt. Diese dritte Kammer liegt zusammen, also liegt auch in so einer Wurzel, also zum Beispiel einer Wurzel aus T1 oder so, oder halt nicht, also in der gegenüberliegenden. Und dann gucken wir mal, was das jeweils für Konsequenzen hat. Das ist gerade so ein bisschen die Philosophie bei den nächsten Aussagen, die ich hier mache. Jetzt fange ich also an mit etwas aus T1. Ich weiß also jetzt, x liegt da drin, u liegt nicht drin und die Frage ist, was ist mit y? Beta, eine Wurzel, die x enthält, nach Definition von T1, und die y enthält, wegen dieses Pfeils, was da steht. Aber dann wäre Beta eine Wurzel aus der Menge S, und darüber steht, dass dann U da drin liegt. Bei T1 geht das aber nicht. Widerspruch. Nicht enthalten kann. Können wir jetzt über Wetter noch was sagen? Moment, was haben wir jetzt? Also x liegt drin. dann eben nicht dran. Also ist es aus T. Ah, also ist Y in F, nicht in Beta und Beta deswegen. Wir haben also gerade geklärt, dass T1 eine Teilnehmer von T ist. Mhm. Wenn ich das vielleicht so wischen muss, dann mache ich das mal jetzt. In anderen Worten, jede Wurzel, die x enthält, aber nicht u, kann dann auch nicht y enthalten. An. Was ist da los? Da können wir vielleicht auch irgendwas sagen. Sei jetzt besser die Wurzel aus T2. Dann fangen wir wieder genauso an. Erstmal, was wissen wir? Na, wir wissen, dass U drin liegt, aber nicht Y. Und jetzt möchte ich, glaube ich, quasi die Perspektive wechseln. Ich habe jetzt eine Wurzel, in der Y nicht liegt. Wenn da X auch nicht drin liegt, dann müssen ja X und Y beide in der gegenüberliegenden Wurzel sein. Zusammen. Also mache ich das mal so, Beta in T2, dann ist Y nicht in Beta, also ist Y in der gegenüberliegenden Wurzel minus Beta. Und jetzt stelle ich mir wieder die Frage, was ist mit X? Und meine Idee ist die gleiche wie oben. Ich möchte wieder benutzen, was passiert, wenn x und y zusammen in einer Wurzel liegen. Naja, jetzt ist y in minus Beta, also gucke ich, was los ist, wenn x auch in minus Beta ist. Falls x in minus Beta ist, dann ist minus Beta eine Wurzel, die x und y enthält, die also aus der Menge s kommt, und dann steht hier oben, dass dann u auch drin liegt. In der Definition von T2 war es doch so, dass in all diesen Wurzeln U drin liegen sollte. Hier steht's. Menge aller Wurzeln, die U enthalten, aber nicht Y. Aber jetzt liegt U in der gegenüberliegenden Wurzel. Das geht schlecht. Widerspruch zur Definition von T2 liegt im Beta, nicht im Minusbeta. Dieser Widerspruch kam aus der Annahme, dass X in Minusbeta ist. Also ist es falsch, also ist X in Beta. In anderen Worten, wenn wir ein Element Beta aus T2 hernehmen, also eine Wurzel aus der Menge T2, dann liegt x darin. Das ist also jetzt eine Wurzel, die x enthält, aber nach Definition ganz hinten steht nicht y. Also sind wir wieder in der Menge T gelandet. In Wirklichkeit haben wir also, das konnten wir am Anfang noch nicht sehen, mit T1 und T2 einfach nur Teilmengen von T definiert, die noch mal ein bisschen spezieller waren. Das konnten wir aber erst jetzt erkennen durch diese Fallunterscheidung. Daher ist X in Beta und Beta deswegen T. Wir fassen zusammen. T2 ist auch ein Teilmengen von T. Und ich möchte zeigen, dass in Wirklichkeit sogar die Menge T die disjunkte Vereinigung von T1 und T2 ist. Ich möchte also noch mehr zeigen als das, was man selbst schon überlegt hat. Naja, disjunkt ist, glaube ich, klar, denn eine Wurzel, die in T1 liegt, enthält ja x, aber nicht u, wohingegen eine Wurzel aus T2 u ausdrücklich enthält. Das heißt, man kann nie gleichzeitig in T1 und T2. Das sehen wir schon mal. Die Frage ist noch, warum die Vereinigung ganz T ist. Und dazu müssen wir uns einfach eine Wurzel aus T hernehmen. Wir zeigen also als nächstes, dass T vereinigt ist von den beiden. Sei mal, ich brauche irgendeinen Buchstaben.
dann weiß ich, x liegt drin, y nicht, und für u habe ich keine Aussage, also kann ich einfach mal gucken, was passiert. Also jetzt weiß ich, x ist ein Alpha, y ist ein Alpha, und erster Fall, u liegt drin. Ich meine, u muss ja irgendwo sein. U ist in Alpha oder u ist in Minus Alpha. Wenn u in Alpha ist, dann habe ich jetzt also gleichzeitig x und u da drin, aber y nicht. Das heißt, ich bin in T2. Der andere Fall ist der, dass u in Minus Alpha liegt. Wie gesagt, irgendwo muss es ja sein. Das heißt, u liegt in der Wurzel, das heißt, x liegt drin, aber u liegt nicht drin. Und wenn wir jetzt nochmal nach oben auf die Tafel schauen, dann sehen wir, dass das die Definition von T1 war. Was wir jetzt also sehen, und ich finde es schöner, es jetzt zu sehen, als am Anfang zu erklären, dass das die Idee ist. Wir sehen, dass wir bei der Definition der Mengen T, T1 und T2 in Wirklichkeit sowas gemacht haben wie, wir gucken uns alle Wurzeln an, die x und nicht y enthalten, und strukturieren das jetzt nochmal, also unterteilen nochmal, je nachdem, was mit u ist. Das war in Wirklichkeit das, was wir da gemacht haben. Das sehen wir jetzt. Gut, jetzt haben wir also eine disjunkte Vereinigung, disjunkt deshalb, weil wir uns vorher klar gemacht haben, dass T1 und T2 sich in der leeren Menge schneiden. Und damit haben wir es dann gleich geschafft. Denn, worauf wollten wir eigentlich nochmal hinaus? Wir wollten noch darauf hinaus, dass u auf einer minimalen Galerie liegt, irgendeiner von x nach y. Also dass es so eine Galerie gibt. Okay, und ich möchte zwei irgendwie so ein bisschen unterschiedliche Perspektiven auf diese Frage aufnehmen. Wenn ich zeigen möchte, dass eine Kammer auf einer minimalen Galerie liegt, dann kann ich ja versuchen, diese Galerie ganz explizit zu konstruieren, indem ich also losgehe und wirklich suche von x aus, welche Kammer muss ich nehmen, wie muss ich weiterlaufen, damit ich irgendwann u finde und dann von da aus den Weg zu y und dann auch noch minimal. Das machen wir hier nicht, wir machen es anders. Man kann nämlich auch noch anders darauf schauen, dass eine Galerie auf einer, dass eine Galerie eine bestimmte vorgegebene Kammer enthält. Denn wenn ich mir so eine Galerie anschaue, die minimal ist, dann sind alle Teilgalerien davon ja auch minimal. Wenn irgendwo zwischendurch mal was nicht minimal wäre, könnte ich da abkürzen, dann könnte ich bei der großen Galerie auch abkürzen. So, das heißt, alle Teilgalerien sind auch minimal. Und das sagt uns dann was über die Abstände der Kammern, die da unterwegs so vorkommen. Denn der Abstand von der Startkammer zur letzten Kammer, der ist dann durch die Länge dieser Galerien definiert, aber der Witz ist, dadurch, dass alle Teilgalerien minimal sind, sind unterwegs die Abstände eben auch dadurch definiert. Und das heißt, und darauf will ich hinaus, wenn ich von x nach y laufe und durch eine vorgegebene Kammer u durchlaufen möchte, auf einer minimalen Galerie, dann weiß ich, dass das möglich ist in dem Moment, wo der Abstand von mir zu dieser Kammer, durch die ich laufen möchte, plus der Abstand dieser Kammer zum Ziel, das gleiche ist wie der Abstand vom Start zu Ziel. Es ist einfach eine andere Möglichkeit, darauf zu schauen, wie man sehen kann, dass eine vorgegebene Kammer auf einer minimalen Galerie liegt. Man kann das über die Abstände machen. Und damit schließt sich der Kreis zu vorhin. Wir können den Abstand nämlich charakterisieren durch die Anzahl von irgendwelchen komischen Wurzeln. Und das ist der nächste Zwischenschritt. Da haben wir uns jetzt vorgetastet mit diesen Mengen T1, T2, haben als Zwischenziel gezeigt, dass T die disjunkte Vereinigung von T1 und T2 ist. Und das nächste Ziel ist jetzt zu zeigen, und da sind wir fertig, was ich gerade erklärt habe, wir zeigen, dass der Abstand von S zu Y das gleiche ist wie der Abstand von X zu U plus der Abstand von U zu Y. Und wie machen wir das?
Seite steht der Abstand von x zu y bzw. die Anzahl der Wurzeln, die x enthalten, aber nicht y. Das ist die Mächtigkeit von t. So, Moment, ich mach's ordentlich. Und zwar verwenden wir jetzt einmal Satz 3. Die Mächtigkeit der Menge t ist genau der Abstand von x zu y. Jetzt gucken wir uns die anderen Abstände an. Na, da steht ja einmal der Abstand von x zu u. Und wenn ich jetzt das gleiche Lemma verwende, dann sehe ich, dass das die Anzahl der Wurzeln ist, die x enthalten, aber nicht u. Das sind ja die beiden beteiligten Kammern. Aber die hatten wir vorhin in der Hand. X zu enthalten, aber nicht u, das war noch genau die Wurzel in der Menge t1. Also ist der Abstand von x zu u das gleiche wie die Mächtigkeit der Menge t1. Und genauso beim letzten Abstand. Da muss ich halt alle Wurzeln betrachten, die u enthalten, aber nicht y. Und damit bin ich fertig, denn dass es die disjunkte Vereinigung ist, ist ja gerade die Aussage, dass die Mächtigkeit die Summe der beiden Mächtigkeiten ist. Wir wissen, dass die Anzahl der Elemente mit t, also dieser Wurzeln, das gleiche ist wie die Anzahl der Wurzeln mit t1 und die Anzahl der Wurzeln mit t2, daraus folgt alles. So, wenn wir jetzt also rückwärts gucken und die Geschichte quasi von hinten erzählen, dann sieht es folgendermaßen aus. Der Überraschungseffekt ist da nicht so groß. Also, jetzt wo wir gesehen haben, wie es geht, erzählen wir die Geschichte einmal rückwärts. Wir wollen zeigen, dass irgendeine Kammer auf einer minimalen Galerie liegt von x nach y. Und wir machen das nicht so, wie man vielleicht denken könnte, indem wir so eine Galerie konstruieren. Nein, wir überlegen uns, dass man das mit den Abständen machen kann. Wir müssen einfach nur zeigen, dass der Abstand von x zu y das gleiche ist wie die Summe der Abstände, wenn ich jeweils zu u laufe. Okay, jetzt haben wir eine Beziehung zwischen diesen Abständen und den Anzahlen irgendwelcher Wurzeln. Also könnten wir uns ja überlegen, gut, wir zählen einfach die Wurzeln, die x enthalten und nicht y. Wir zählen die Wurzeln, die x enthalten und nicht u. Und wir zählen die Wurzeln, die u enthalten und nicht y und hoffen, dass alles passt. Also machen wir das. Wir schreiben diese ganzen Mengen von Wurzeln hin, überlegen uns irgendwelche Beziehungen. Und dann sehen wir auf magische Weise, dass die Voraussetzung, dass u in jeder Wurzel aus s liegt, dazu führt, dass t die disjunkte Vereinigung von t1 und t2 ist. Und dass deswegen wirklich mit diesen Abständen alles so passt, wie wir denken. Das ist die Geschichte rückwärts erzählt. Witzig, oder? Wenn man das so sieht, die Wurzeln, die x und y enthalten, und dabei fängt man an, dann finde ich, auch jetzt, wenn ich es wieder mache, so bin ich jedes Mal wieder verblüfft, dass am Ende dann die Fäden da so zusammenlaufen, weil man erstmal denkt, hä, wieso? Wieso sollte mich interessieren, wie die Wurzeln aussehen, die x und y enthalten? Aber so, nach der Argumentation und wenn man dann die ganze Geschichte rückwärts erzählt, dann passt es alles zusammen und dann fließen auch die Resultate von vorher da wunderbar mit ein. Also Konvexität von Wurzeln und diese Charakterisierung des Abstands. Und jetzt haben wir das also ein bisschen gefeiert. Wurzeln, Abstände, minimale Galerien und diese Idee, dass man Wurzeln auf so unterschiedliche Arten charakterisieren kann. Die Faltung hat bisher nur am Rande eine Rolle gespielt, aber im neuen Jahr wird sich das ändern, wenn nämlich noch die Projektion kommt. Wenn wir also jetzt alles, was wir schon gelernt haben, nochmal aus dem Blickwinkel der Residuen angucken und wie die da eigentlich rumliegen, die haben wir jetzt ja noch gar nicht im Blick. Dann kommt noch eine Lage, noch eine Schicht oben drauf. Ja, so wird es sein im neuen Jahr. Danke fürs Zuhören.